Computerspiele, die gibt es in vielen verschiedenen Genres. Ego-Shooter zum Beispiel, Echtzeit-Strategiespiele, Simulation oder auch Adventure. Und ob man dabei gegen Gegner kämpft und diese auch umbringt, ist oft eindeutig geklärt. Ego-Shooter sind klar Action-Spiele und da gibt es virtuelle Schlachtfelder. Puzzlespiele sind meist eher friedlich.
Stealth-Action-Games bieten eine Auswahl. Hier kann der Spieler entscheiden, ob er seine Gegner umbringt, sich an ihnen vorbeischleicht oder sie durch einen Betäubungspfeil oder sowas wie den Spock-Griff bewusstlos macht.
Und unser Spieletester Markus Richter, der ist mit sich ins Zwiegespräch gegangen, warum er bei Ego-Shootern gar kein Problem damit hat, scharenweise Gegner abzuknallen, aber bei Stealth-Action-Games zögert.
Okay, lassen Sie mich gehen.
Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit.
Ja, das stimmt, aber bitte kein Maschinengewehr. Denn im Jahr 2029 ist die Welt nach den Unruhen zwischen Cyborgs und Menschen zwar in Aufruhr, aber ich spiele Deus Ex Mankind Divided natürlich nicht tödlich. Ich schleiche als Geheimagent durch das heruntergekommene Prag und würge meine mannigfaltigen Gegner von hinten bewusstlos. Polizisten, Terroristen, Gangster, niemand muss sterben. Ich bin quasi Hippie James Bond.
Wir haben da drin einen UC und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet.
Gut mitgedacht.
Oh, wenn ich das schon höre. Nein, du bist kein Blumenkind. Du bist Adam Jensen, einer der gefährlichsten Cyborgs auf der Erde. Ein Mensch, der sich das Waffensystem Typhoon einbauen lassen kann. Eine körpereigene Rundumschussanlage. Du bist eine Kampfmaschine. Handle entsprechend. Nein, 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 ich bin eben keine Mordmaschine. Die Gegner sind ja meist Wachen, Schergen, Angestellte. Ja, sie wollen mir Böses, aber sie haben ja wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Sie sind die Opfer des Systems. Deswegen ist es doch viel besser, ich schleiche mich an, schlage sie bewusstlos und überlasse sie dann dem Schicksal.
Dem Schicksal? Was glaubst du denn, was dann passiert?
Erinnerst du dich noch an Dishonored 2? Diese schöne, viktorianische Welt voller Ratten, die leider die bewusstlosen Wachen, die du da hingelegt hast, auffressen. Und mal davon abgesehen, wie war das noch in Watch Dogs 2?
Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes, digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann.
Lass es mich dir in Erinnerung bringen. Eine Welt, die der unseren gleicht. San Francisco, du bist Elite-Hacker, kannst schleichen, hast zahlreiche technische Überwachungsspielzeuge und sogar Drohnen, mit denen du die Gegner ablenken könntest. Aber stattdessen hast du die Leute schlicht und einfach umgenietet. Ich hab's gewusst. Tief in dir bist du doch ein Mörder.
Was hast du gemacht?
Was meinst du? Ich habe euch die Tür aufgemacht.
Hey, hier wird geschossen.
Ja, entschuldige mal, genau so war es. Das ist nämlich was anderes in Watch Dogs 2. Da waren die Gegner einfach tumbe Tötungsmaschinen. Das Spiel tut so, als wäre es in einem ganz realen San Francisco angesiedelt, nur halt ein bisschen mehr Zukunft und dann haben halt plötzlich alle Waffen. Und es ist egal, ob Filmset, Villa oder städtische Versorgungseinrichtung, bei der kleinsten Störung wird sofort auf mich geschossen, um mich zu töten. Das sind dann halt keine Charaktere mehr, das sind Schießbudenfiguren, die das Spiel mir da anbietet. Und wenn es mir so eindeutig keine Wahl lässt, dann halte ich halt auch einfach drauf.
Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf.
Apropos Kampf, darf ich nochmal an Dishonored 2 erinnern? Da bist du erst ganz sorgsam und unentdeckt durch die Level geschlichen, hast immer schön bewusstlos gewirkt, ja, niemanden umgebracht. Aber dann, auf einmal in diesem einen Palast, da hast du schneller Leute ermordet, als man Gnade rufen konnte. Ja, Moment mal, die haben da Menschen umgebracht und misshandelt, ja? Und die haben mich dort ohne Wenn und Aber angegriffen. Klar, die sind alle Teil des Systems und stehen unter Druck, aber sie könnten ja auch mal daneben schießen. Irgendwann hat man halt die Nase voll und immerhin, den Blutfliegen-Zombie habe ich verschont.
Oh, wieso das denn jetzt schon wieder?
Naja, der arme Mensch wurde ja von Blutfliegenparasiten befallen, also quasi ferngesteuert. Der kann doch wirklich nichts dafür. Mein echter moralischer Kompass sagt einfach immer, auch im Spiel töten ist tabu. Aber im Spiel sehe und ergreife ich auch die Möglichkeit, mich manchmal bewusst gegen meinen moralischen Kompass zu entscheiden, einfach um diese Erfahrung machen zu können, wie das ist. Aber weil er trotzdem da ist, der moralische Kompass, führt das halt manchmal auch dazu, dass ich denke, den bringe ich jetzt nicht um. Der wird mit einem Betäubungspfeil aus dem Weg geräumt. Ich bin doch kein Unmensch.
Also, verstehe ich das richtig?
Manchmal ist es okay, im Computerspiel Leute umzubringen und manchmal nicht. Aber gleichzeitig glaubst du daran, dass Töten in Computerspielen total in Ordnung ist, weil es menschliches Handeln in der echten Welt nicht beeinflussen kann?
Genau, ich sehe es so. In Spielen, in denen sowieso alles explodiert, genieße ich die Action und ja, die darf auch blutig sein. In Spielen aber, die mir tatsächlich eine Wahl lassen, möchte ich auch damit spielen können, gut oder böse zu sein. Und auch wenn ich glaube, dass ich nicht vom Killerspieler zum Amokläufer werde, das Was-wäre-wenn der moralischen Abwägung im Spiel fühlt sich trotzdem echt an. Man könnte also sagen, es ist eine echte emotionale Erfahrung in einer virtuellen Welt.
Ja, die multiplen Persönlichkeiten von Markus Richter, wenn er Computerspiele spielt. Verrückt. Christian, wie ist es bei dir? Geht es dir beim Spielen ganz genauso?
Also früher ging mir das tatsächlich auch so. Auch, ich kann mich erinnern, dass im Kinderzimmer doch einige Controller umherflogen, wenn ich mich geärgert habe und erschossen wurde oder jemand anderen nicht getroffen habe. Obwohl ich ja eigentlich doch eher friedlich bin. Ne? Aber damals war das ja auch so, dass man in einem Raum saß und zusammen oder gegeneinander gespielt hat. Da war ja auch noch eine gewisse soziale Kontrolle da, die irgendwie eine Rolle gespielt hat. Rein virtuell ist man da wahrscheinlich enthemmter, wie wir gerade gehört haben.
Dann doch nochmal richtig durch, genau. So wie Markus Richter in seinem Alter Ego.
Also
auch.
Soziologisch ist übrigens auch höchst interessant, dass ja die Rolle bei Ego-Shootern ganz klar ist. Ne? Also dieses Rumballern und Schießen wird ja erwartet von dieser Rolle und als Spieler verhält man sich eben entsprechend der Rollenerwartung und bei Spielen, die gar keine klare Rolle vorgeben, setzen dann halt eventuell andere vorab sozial erlernte Muster ein. Mhm. Also das ist eine ziemlich interessante Beobachtung, die ich gerade gemacht habe.
Ich komme damit einfach mal zurück auf meine Rolle als Moderatorin, denn ich habe da die Rolle, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Breitband schon wieder sich für heute verabschieden muss. Wir, Christian Conradi und Theresa Sickert, bedanken uns fürs Zuhören und auch natürlich fürs Mitdenken. Im Anschluss geht's gleich weiter mit den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Und da geht's heute um ein Theaterprojekt von Hollywood-Star Tim Robbins, der die Bühne für den gesellschaftlichen Diskurs öffnen will. Klingt interessant, sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Zum Schluss geht's nach London zu Sam Gayton alias Love's Young Dream. Wir hören seinen Song Smash und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.